Der Schallaburg Podcast mit Marcel Scharuhr.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schallercasts. Heuer 2023 dreht sich bei uns alles um das Thema Kindsein und diese Folge ist eine Spezialfolge, in der ich mich auf die Spuren des St. Pöltener Kinderkunstlabors gemacht habe, das in St. Pölten jetzt im Herbst 2023 gerade entsteht und ab dem ersten Halbjahr 2024 in Betrieb gehen wird. Ein neues Zentrum für das Thema Kinder und Kunst und wie der Name schon sagt, auch ein Ort des Ausprobierens und selber Kunst kennenlernens. Die Leiterin des Kinderkunstlabors, Mona Jaas, ist Künstlerin, Wissenschaftlerin und Hochschullehrende. Sie forscht schon sehr lange im Bereich des Vermittelns zeitgenössischer Kunst an der Schnittstelle von Theorie und Praxis und seit 2021 leitet sie das Projekt Kinderkunstlabor. Ich habe sie in St. Pölten zu einem Gespräch über Kinder und Kreativität getroffen. Ein bisschen länger als unsere sonstigen Folgen, aber ich fand es so spannend, dass ich dachte, ihr wollt das Gespräch vielleicht in voller Länge hören. Ich freue mich und hoffe, euch bald auf der Schallaburg begrüßen zu können. Noch bis November 2023 ist unsere Ausstellung Kindsein heuer zu sehen. Viel Spaß! Ja, Mona Jaas und ich haben uns in einem Büro in St. Pölten getroffen und zum Einstieg habe ich Mona gefragt, ob es eigentlich okay ist, dass da zwei Erwachsene sitzen und sich darüber Gedanken machen, wie Kinder kreativ sein sollen, wie sie spielen, wie sie sich beschäftigen sollen.
Ich finde das illegitim. Ich finde das ein ganz, ganz großes Problem. Das ist eine Frage, die den Kern trifft, denn es ist auf jeden Fall erstmal anmaßend. Das ist ein bisschen vielleicht sehr, eine sehr schöne Geschichte, ist ja Mary Poppins. Da geht es ja um die Kinder, die bis zum gewissen Alter alles wissen, alles begreifen und alles formulieren können und dann setzt auf einmal eine Phase ein, wo das vergessen wird. Und ich begreife mich als Erwachsene immer in diesem Zustand, ja, dass ich also dieses Wissen, was ich als Kind hatte, das habe ich hinter mir gelassen, um in dieser Erwachsenenwelt zurechtzukommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Ja, wie können wir denn eine Institution für Kinder machen, mit Kindern machen? Und wir versuchen das, indem wir mit über 100 Kindern in Kinderbeiratsklassen, Beiratsgruppen arbeiten. Und verstehen diese Gruppen in 4 unterschiedlichen Schulen, 2 Volksschulen und 2 Mittelschulen als Resonanzraum. Wir haben auch noch 2 Kindergartengruppen. Das heißt, Entscheidungen, die wir fällen müssen in der Institution, sei es für die Grafik, sei es für die Kommunikation, sei es für die KünstlerInnenauswahl, sei es für Kunst im öffentlichen Raum, welche Skulpturen sollen eigentlich in den Park hinein. Solche Entscheidungen fällen wir nicht für Kinder, sondern wir fällen sie mit Kindern. Und das ist wirklich ganz real zu verstehen. Da haben wir sehr ausgefeilte Prozesse, wie wir da vorgehen und wie wir es auch erreichen, dass die Kinder dann letztendlich informiert als ExpertInnen an einer Jury teilnehmen und mit abstimmen können. Das ist ein sehr verzahntes Vorgehen, in dem wir zum Beispiel den Kindern verschiedene KünstlerInnen zeigen und mit ihnen darüber sprechen und dann ermitteln, welche Positionen sind den Kindern da am nächsten, welche Positionen finden sie attraktiv und warum. Und dann ist es aber nicht so, dass das eine Alleinentscheidung von einer Person ist, sondern wir machen das immer in Abstimmung, ne? Dass wir immer so gucken, ja, ich habe das so wahrgenommen, was hast du von den Kindern erfahren, wir tragen das dann zusammen. Und wenn wir dann zusammen so ein Bild haben als Erwachsene, gehen wir mit unserem Erwachsenenbild wieder in die Gruppe hinein und fragen dann die Kinder, ja, wir haben verstanden, wir haben uns jetzt zusammengesetzt, wir haben euch so verstanden, dass ihr diese beiden Sachen, dass ihr das am spannendsten fandet. Wie ist das denn? Haben wir das richtig verstanden? Ne? Und dann gehen wir so Stück für Stück, gehen wir so vor und versuchen das zu ermitteln. Gleichzeitig bin ich immer auf der Suche, nach Aufzeichnungen von Kindern und Jugendlichen selbst. Also das finde ich auch ein sehr interessantes Forschungsfeld. Und das, was mir als erstes mal in die Hand gefallen ist, das sind natürlich, ist natürlich schon die Aufzeichnung, das werden jetzt viele Eltern vielleicht nicht so gerne hören, aber die von Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das ist ja, hat sie in einem Alter, hat sie etwas erzählt, da war sie 15, 16 und es ist von Sternenjournalisten aufgenommen worden und redaktionell bearbeitet, aber relativ viel im Originalton von ihr. Und da vielleicht mal die ersten paar Seiten lesen von Christiane F., wie sie beschreibt, wie sie als Kind gespielt hat, nämlich in der Natur, mit ein paar Ästen am Wasser, ganz in Ruhe. Und dass sie da jedes Mal, wenn sie wiedergekommen sind als Kinder zu dieser Skulptur, sage ich mal, die sie da in der Natur gebaut haben, dass sie es dann wieder verändert haben, dass sie da stundenlang vergessen vor sich hin spielen konnten. Da sehe ich zum Beispiel das Potenzial von Kindern, wie Kinder es selbst auch wahrnehmen. Und sie beschreibt dann auch sehr gut den Schock, wie, was dann mit ihr passiert ist, als sie dann in Gropiusstadt weiterleben musste. Und ich denke, das sind so Sachen, da bin ich natürlich auf der Suche. Es gibt Forschung zum Spielen. Es gibt Forschung über Kinder. Es gibt wenig Stimmen von Kindern, die aktiv aufgenommen werden von Personen, die etwas für Kinder machen, sei es Kinderspielplätze, sei es Kindermuseen und sei es jetzt auch das Kinderkunstlabor. Wir können jetzt natürlich nicht alles auf einmal aufholen, aber wir versuchen es an verschiedenen Ecken gut zusammenzubringen und da auch im Prozess ehrlich zu sein und zu sagen, ja, die Architektur zum Beispiel braucht so viel Vorlauf. Ich bin ja erst dazu gekommen, auch als das alles schon ausgewählt war. Und bei diesem Vorlauf sind keine Kinder beteiligt gewesen. Ich würde halt hier zum Beispiel auch das Learning dann formulieren, zu sagen, wenn so ein großes Vorhaben auf den Weg gebracht wird, beim nächsten Mal wirklich einen 10-Jahres-Plan oder einen 5-Jahres-Plan so entwickeln, dass Kinder von Anfang an auch in der Entwicklung, in der Auswahl, der Ausschreibung, der ArchitektInnen, der Gebäudekonstruktion noch stärker mit einbezogen werden können.
Deiner Erfahrung nach, wenn du jetzt denkst an das, was du erlebt hast in der Arbeit mit Kindern, auch in euren Beiräten, denken die anders, wenn sie über Kunst nachdenken als Erwachsene? Ich erlebe Kunst oft als was unglaublich Kompliziertes und Verkopftes. Ist das bei Kindern anders?
Also Kinder haben einen intuitiven Zugang zu zeitgenössischer Kunst, der Erwachsenen tatsächlich oft fehlt. Sie können sich sofort mit abstraktesten Vorstellungen verbinden und können das aufnehmen und für sich in einer Weise fruchtbar machen, dass da ganz viel Imagination, Fantasie, Lust an der eigenen Gestaltung entsteht. Und das ist das Wunderbare, das jedes Mal zu erleben.
Was heißt intuitiver Zugang zu zeitgenössischer Kunst? Was bedeutet das?
Das heißt zum Beispiel, dass Sie eine Arbeit sehen, sagen wir mal, Sie sehen eine Arbeit, eine Skulptur von Christine und Irene Hohenbüchler. Und sofort, der intuitive Zugang ist der, dass Sie sofort sich mit der Form verbinden können, dass Sie sofort die Form als Ganzes wahrnehmen. Es ist eine organische, oft organische Form. In dem Fall war es eine organische Form, die überwuchert war draußen im Wald mit Moos. Und dass Sie sich gleich vorstellen können, was Sie in und mit dieser Skulptur machen können, was die Skulptur für eine Bedeutung hat. Sie assoziieren sofort verschiedene andere Formen dazu und können dann einen ganz neuen Gesprächsstrang beginnen. Das meine ich mit Fantasie oder Imagination, die angeregt wird. Und intuitiv meine ich deswegen, weil es ohne den Umweg über den Intellekt geht. Also da geht nicht erst die Idee, was muss ich damit jetzt, welche Aufgabe muss ich da lösen, sondern Sie sehen diese Form und diese Form ist so außerhalb von vielleicht anderen Alltagsgegenständen, die Sie kennen, dass Sie sich nicht überlegen, soll das jetzt ein Kochtopf sein, sondern Sie überlegen sich, oh, das ist ja super, da könnte ich jetzt raufklettern und da könnte ich jetzt das machen und dann könnte ich noch die Freunde einladen, dann könnte ich jenes machen und das Grün erinnert mich aber an so einen ganzen Wald und wäre das nicht schön, wir hätten sowas auch dort und so weiter und so weiter. Das meine ich damit. Also jetzt so ein kleines Beispiel, ja.
Wenn du das beschreibst, dann entsteht bei mir jetzt das Bild von einem sehr assoziativen Herangehen an Kunst und einem sehr freien, einfach interagieren. Mhm. Ist das was, was wir Erwachsene lernen können von Kindern?
Das ist eine gute Frage und das ist ja eine Ja- oder Nein-Frage. Und ich sage ja, das können wir als Erwachsene definitiv von Kindern lernen. Und wir können das auch lernen. Diesen Zugang, den können wir auch in anderen Zusammenhängen von Kindern lernen. Es ist eben nicht zu sehr um die Ecken zu denken, sondern sich auf diese Dinge im Hier und Jetzt einzulassen.
Wenn es um Kinder geht, dann, und du hast am Anfang von Scheitern gesprochen, also es, man könnte als lernende Institution das eigene Scheitern als Chance begreifen, das war der Kontext. Wenn es um Kinder geht, wer beurteilt denn das Scheitern von Lernen, von Lernprozessen oder von Interaktionsprozessen? Sind es Erwachsene oder sind es Kinder selber?
Das ist ja sehr vom Alter abhängig. Also es gibt bei Kindern verschiedene Phasen. Es gibt bei Kindern zum Beispiel die Phasen von Schütten. Also dass Kinder eben immer verschiedene Gefäße nehmen und da Flüssigkeiten hin und her schütten. Und wenn Eltern und Erwachsene das jetzt begreifen als etwas, was scheitert, weil es sinnlos ist, ja, scheinbar sinnlos, dann werden die Kinder das sicherlich internalisieren und werden es später auch als ein Scheitern wahrnehmen. Aber im Alter von 2 Jahren haben die Kinder nicht die Vorstellung von Scheitern, sondern die Kinder experimentieren. Und was die Kinder auch machen, sie lernen die ganze Zeit permanent. Das Schütten hat eben motorische Aspekte. Wir könnten das jetzt so auswerten, ich finde das aber eine Reduktion, ne? Weil es steckt ja auch viel mit dem Hören drin, mit dem Erfahren von Gewicht und so weiter. Es sind ja ganz viele Aspekte, sich mit Welt zu verbinden, sich die Welt zu erschließen. Und vielleicht ist das das, was wir als Erwachsene von Kindern lernen können. Wie Kinder sich die Welt erschließen, wie sie sich mit der Welt auch verbinden und sie nicht erstmal als was per se Feindliches empfinden. Kinder sind auch in der Sprachentwicklung so, dass sie die Sprachentwicklung mit körperlichen Bewegungen verbinden. Also es ist nicht so, dass sie einfach nur Sprache lernen, sondern oft können wir beobachten, dass Kinder zum Beispiel sagen, ich laufe hier durch, und dann suchen sie sich einen Weg, wo der ganz eng ist, und sagen sie immer, ich laufe hier durch. Dann kommt also dieser Aspekt der Wiederholung mit hinein. Und dieses performative, in der Bewegung verstehendes Lernen, was Kinder sich erschließen, das wird von Erwachsenen eben verhindert, weil es als ein Scheitern begriffen wird. Weil warum wird das so oft wiederholt? Also wenn jetzt Maßstäbe angelegt werden, dann wird das Lernen von Kindern unterbrochen. Und deswegen formuliere ich manchmal schon radikal, dass wir Erwachsenen fast eher die Aufgabe haben, alles zu lassen und die Kinder, also einfach eher Räume zu schaffen, in denen die Kinder das tun, was sie sowieso tun, nämlich lernen. Weil sie lernen permanent. Was aber passiert, ist durch unsere Institution, dass wir verhindern, dass die Kinder lernen. Weil die Kinder kommen in die Schule, müssen erstmal sitzen. Dabei lernen Kinder unheimlich viel, dadurch, dass sie durch die Gegend rennen und dabei singen. Dabei Schritte zählen zum Beispiel, ne? Treppen zählen und so weiter. Das machen die Kinder die ganze Zeit, wenn wir sie lassen.
Ja. Wir schaffen aber ständig solche Institutionen, wir als Erwachsene, also Schulen, Universitäten, alles mögliche, Kindergärten, beginnt ja schon. Warum tun wir das?
Das hat ja verschiedene Aspekte. Historisch gesehen hat es auch was damit zu tun, dass wir eben nicht in einer idyllischen, kleinen Dorf leben, wo da ein ganzes Dorf erzieht ja ein Kind sozusagen. Das ist ja unrealistisch. Wir leben einfach in ganz großen Gebilden, in kleinen bis mittleren bis Großstädten. Und das erfordert im gesamten Zusammenleben einer Gesellschaft organisierte Räume. Das ist ein Fakt, ne? Weil wir leben eben nicht mehr in einem idyllischen kleinen Dorf, was es in der Form ja sowieso nie gab. Wir haben auf der anderen Seite dadurch im westlichen Teil Europas auch Luxus. Wir haben Waren aus der ganzen Welt zur Verfügung und so weiter. Also es gibt da auch gewisse Vorteile, aber die Nachteile sind eben die, dass wir, um das alles zu organisieren, eben auch diese Institution benötigen. Und es steht auch die Idee dahinter, die ja auch sehr gut ist, gewisse Wissensformen in einen Transfer zu bringen von Anfang an für die Kinder. Und das ist halt auch ein enormer Vorteil, diese Vorstellung einer Gesellschaft. Wir geben diese Ressourcen in die nächste Generation. Das ist ja an sich erstmal was sehr, 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 sehr Schönes. Die Frage ist, warum ist es dann letztendlich manchmal so begrenzt? Ne? Dann könnte ich sagen, vielleicht reicht es da an den Ressourcen nicht, vielleicht reicht es da an der Forschung auch nicht. Das Lernen von anderen Ländern, das Forschen in dem Bereich, der Personalschlüssel, da gibt es in skandinavischen Ländern ja andere Vorbilder mit ganz anderen Ergebnissen. In Deutschland gab es den PISA-Schock. Also da war ja dann die Erkenntnis auf einmal da, dass Kinder in der Schule niemals gut sein können, wenn sie nicht den entsprechenden sozialen Kontext mitbringen und die entsprechend passende Bildung. Das war das Ergebnis von PISA in den 2000er Jahren. Das war ein absoluter Schock. Das hat Deutschland wirklich erschüttert. Und da ist eben in Deutschland zum Beispiel die Idee der künstlerischen, ästhetischen Erfahrung ins Spiel gekommen, dass sie gesagt haben, die kulturelle Bildung hat an diesem Punkt nochmal eine ganz besondere Aufgabe, nämlich durch einen Raum, in dem die Kinder ästhetische Erfahrungen machen, dieses strenge Korsett der Schule zu öffnen und den Kindern so einen Raum der eigenen Erfahrung zur Verfügung zu stellen, der Selbstwirksamkeit, weil das ist oft das, was fehlt. Es gibt auch ein interessantes Experiment in den USA, was in den Nachwehen der ganzen Martin Luther King Bürgerrechtsbewegung, entstand. Und zwar war das auch eine sehr engagierte weiße Lehrerin. Die hat einen Workshop entwickelt für LehrerInnen. Und das war ein Workshop, wo sie allen LehrerInnen, die braune Augen hatten, einen weißen Kragen, einen grünen Kragen umgelegt hat. Und alle, die blaue Augen hatten, einen blauen Kragen. Und dann hat sie konsequent über 3 Tage hinweg die blauäugigen Personen komplett sehr viel schlechter behandelt. Da hat sie immer an die Tafel gerufen und gesagt, nee, also das kannst du sowieso nicht, mach das mal nicht. Und die mit den braunen Augen hat sie permanent, ja, also genau, ich, so. Und das ist ja eigentlich erstmal sehr durchschaubar. Ja, und es ist auch brutal und es ist gewaltvoll. Und gleichzeitig sind die LehrerInnen, die da nach 3 Tagen rausgekommen sind, die haben sehr genau geschildert, wie sie sich gefühlt haben, dass sie das internalisiert haben. Und ein bisschen das ist das, was auch die Erkenntnis bei PISA ist, ich sage es einfach so holzschnittsartig, dass eben diese self-fulfilling prophecy, ne, dass Kindern, denen gesagt wird, du kommst sowieso aus Familie X, du kannst das nicht, du hast nicht die richtigen Kleider an, ich glaube, naja, bei deinem Hintergrund und so, ich weiß nicht. Das heißt, dass die Benachteiligung, die potenziert sich und führt zu katastrophalen Ergebnissen, dass Kindern, die intelligent sind, die begabt sind, durch ein Schulsystem der Zugang zu einer Bildungsgerechtigkeit verwehrt wird.
Du hast vorher von organisierten Räumen gesprochen oder organisierten Institutionen. Mhm. Jetzt ist es so, dass wir ja sehr viel von Inklusion sprechen, hast du jetzt auch gesprochen, und von sozusagen Mitdenken verschiedenster identitätsstiftender Dimensionen, die es in einem Menschen eben auch gibt. Und wir denken aber in der Inklusion Kinder sehr wenig mit. Oder tun wir das genug aus deiner Sicht? Sollte man das mehr machen, auch Kinder als eine Gruppe mitdenken, die mitgestalten und ihre Meinung äußern kann, wenn es darum geht, auch gerade so ästhetische Erfahrungen in einem kulturellen Kontext möglich zu machen?
Ja, das ist das Credo, das wir haben. Also das ist die grundsätzliche Linie. Und das ist im Alltag zu beobachten, dass Kinder und Jugendliche, wenn sie in ein Geschäft gehen, etwas kaufen wollen, ignoriert werden. Das ist in Straßenverkehrsmitteln, wenn Kinder in eine S-Bahn steigen oder eine Gruppe von Jugendlichen irgendwo in eine U-Bahn steigen, dann kommt das Stöhnen. Oh, Jugendliche. Nein, ja. Und das ist an vielen Enden und Ecken der Gesellschaft, drückt sich da etwas aus, was natürlich in organisierten Räumen nochmal stärker zuschlägt. Kinder werden nicht als Menschen mit Kinderrechten, die Kinder haben Kinderrechte, die sind international gewährleistet. Kinder haben ein Recht auf Partizipation, Kinder haben ein Recht auf Teilhabe an kulturellem Leben, Kinder haben ein Bürgerrecht. Und das ist in unserer Gesellschaft nicht bewusst. Und das spiegelt sich an ganz vielen Details im Alltag. Und es ist nicht nur so, dass ich nur so sage, das ist meine Meinung, sondern ich sage, das ist ihr Recht. Das ist ein Recht, das einfach in der Verfassung garantiert ist, wo es internationales Recht, eine internationale Rechtsprechung gibt, Und die einzelnen Artikel der Kinderrechte, die müssten zum Beispiel auch viel stärker vergegenwärtigt werden, müssten an Schulen diskutiert werden und müssten auch in der ganzen Gesellschaft ein größeres Bewusstsein erfahren. Das ist ein bisschen ein Problem.
Du hast vorher noch über die ästhetische Erfahrung gesprochen. Mhm. Das finde ich ein faszinierendes Konzept oder interessantes, einen interessanten Aspekt. Mhm. Wie kann ich meinen Kindern ästhetische Erfahrungen zugänglich machen? In der Welt, so wie sie jetzt verfasst ist und in unseren Institutionen.
Ästhetische Erfahrung ist zum Beispiel, die knüpft sich nicht allein an Kunst und Kultur. Das bedeutet nicht nur, dass wir ermöglichen, dass die Kinder vielleicht ein Instrument erlernen. Ästhetische Erfahrung ist etwas, was wir einfach versuchen sollten, nicht zu verhindern. Also wenn Kinder zum Beispiel mit dem Rücken auf dem Rasen liegen und in die Wolken schauen und in den Wolkengebilden Figuren entdecken, dann ist das schon die ästhetische Erfahrung. Sie lassen sich auf eine Form ein, da entsteht Imagination, es entsteht auch ein bisschen so ein Vergessen von Zeit und Raum, es entsteht ein anderes Zeit- und Raumgefühl. Und gleichzeitig entsteht auch das Gefühl oder es entsteht das Bewusstsein im Kind, dass es selbst etwas beobachtet. Es entsteht dieses Doppelte. Und dieses Wissen, dass etwas beobachtet wird, das ist eben auch etwas, was ganz spezifisch für die ästhetische Erfahrung ist. Das heißt, es passiert in so einem kleinen Moment, der vielleicht ganz harmlos daherkommt und vielleicht noch nicht mal wahrgenommen wird, passiert in dem Kind ganz, ganz viel. Und das ist so der Ansatzpunkt. Es gibt auch Kinder sehen, können unheimlich gut sammeln, weil sie viel mehr sehen als wir Erwachsene. Wir Erwachsene haben ja immer diese Brille auf, ne, das Raster, was ist nützlich, was ist nicht nützlich. Kinder sehen die ganzen kleinen Details, die Feinheiten. Wenn die durch die Straße gehen und was sammeln, dann haben die hinterher einen Schatz. Und das sind eben auch, das ist zum Beispiel auch schon eine ästhetische Erfahrung. Sie haben dann einen Schatz. Dann fangen sie an, das zu sortieren. Es kann ein halbes Blatt sein, ein kleiner Ast, ein kaputter Knopf und vielleicht ein Bonbonpapier. Und dann fangen sie an, das zu sortieren. Und in dem Moment sind sie eben auch schon dabei, eine ästhetische Erfahrung wieder zu vollziehen.
Ich glaube, eine These. Meine Kinder haben ihre ästhetischen Erfahrungen nur in einem sehr beschränkten Ausmaß in der realen Welt. Immer mehr haben sie ihre ästhetischen Erfahrungen im Digitalen, in der Auseinandersetzung mit den digitalen Medien, mit denen wir alle ja konfrontiert sind. Ist das schlecht?
Eine Erfahrung ist nie schlecht. Eine Erfahrung ist immer eine Erfahrung. Ja? Und das alles auszuwerten, zu sagen, ja, das war jetzt gut und das war jetzt nicht gut, das würde ich nicht so an einem Medium festmachen, sondern ich würde vielmehr schauen, mein Sohn zum Beispiel hat mir einmal die Frage gestellt und wir haben ewig drüber diskutiert. Da war er 12, hat er mich gefragt, was meinst du denn, was besser ist, Mama? Wenn ich etwas kaufe und ein Produkt habe oder wenn ich etwas kaufe oder Geld ausgebe für eine Erfahrung wie eine Reise? Was ist besser? Ne? Und das ist vielleicht meine Antwort darauf. Ich glaube, dass es egal ist, ob wir jetzt digital etwas machen oder ob wir etwas in der physischen Welt machen. Entscheidend ist für mich, ob es einfach ein Konsum ist oder ob es eine ästhetische Erfahrung ermöglicht. Und das kann sowohl im digitalen Raum als auch im physischen Raum gefördert, aber auch verhindert werden. Weil das Konsumverhalten gibt es genauso wie ja auch im physischen Raum. Ne? Dass also ständig etwas angetriggert, Bedürfnisse angetriggert werden, die dann erfüllt werden und so weiter. Das heißt, die Kinder werden ja schon ein Stück weit im Kapitalismus auch zu KonsumentInnen erzogen. Und ich glaube, das ist halt das Gefährliche. Das kann ich aber nicht an digitalen Medien festmachen, weil digitale Medien ermöglichen einfach auch unheimlich viel. Es ist nur die Frage, wie sie genutzt werden und wie wir das auch weiterentwickeln. Und da ist vielleicht auch unser Denken wieder wichtig und da kommt wieder die Kunst rein. Wenn wir diesen Ansatz der ästhetischen Erfahrung zugrunde legen und auch mal die digitalen Medien von dieser Seite aus denken würden, und nicht in so einer Effizienz ständig denken würden und in so einem Produkt denken würden, dann könnten wir auch in digitalen Medien ganz andere Werkzeuge für Kinder entwickeln.
Kann sich eine Erziehungsform und Erziehung ist ein problematischer Begriff in dem Zusammenhang, aber sagen wir mal, eine Form der Auseinandersetzung von Kindern und Erwachsenen, die auf Lernen abzielt, kann sich die bewähren, wenn sie nicht einem Ziel dient, wie den von dir vorher beschriebenen, der kapitalistischen Gesellschaft untergeordneten, effizienzorientierten Ziele? Kann sie das durchsetzen, zu sagen, ich gebe dir die Freiheit, deine Erfahrungen zu machen in einem erzieherischen Kontext?
Naja, das ist ja eigentlich ein zutiefst humanistischer Ansatz in der Klassik, Goethe, die Wahlverwandtschaften und so weiter. Also diese Idee, einen Raum zu geben, damit Menschen sich entwickeln. Und ich verstehe nicht, warum sich das nicht umsetzen lassen könnte. Also da würde ich nochmal nachfragen, was meinst du denn, was da hindert?
Es ist alles, also vielleicht um es anders zu formulieren, in unserer Gesellschaft ist alles dem Nutzen untergeordnet oder vieles dem Nutzen untergeordnet. Auch die Erziehung ist dem Nutzen angepasst. Unsere Institutionen sind dem Nutzen verpflichtet. Man lernt Sprachen, man lernt Mathematik, also Dinge, die man braucht oder vermeintlich braucht im späteren Leben. Und du sprichst von ästhetischer Erfahrung. Das ist zunächst überhaupt nicht eingängig, dass das nützlich sein könnte, die ästhetische Erfahrung. Und ihr arbeitet in einer Institution, die sich diesen ästhetischen Erfahrungen wohl widmen wird in irgendeiner Form. Und da stellt sich für mich die Frage, wie leicht oder schwer es ist, das durchzusetzen oder unseren Denkstil dahingehend zu verändern, dass wir die ästhetische Erfahrung auch als notwendigen Teil unserer eigenen Erziehung und unseres eigenen Heranwachsens verstehen können.
Also zum einen glaube ich, dass ganz wichtig ist, das alles auch mit sehr viel Humor immer zu sehen. Und Humor meine ich auch, wenn diese ganzen Nutzen und Ziele und Zwecke da mal loslasse, wenn ich einfach sage, Kind, ob du mit einer 1 oder mit einer 6 nach Hause kommst, ich bin mir sicher, du wirst immer schreiben lernen, du wirst lesen lernen, du wirst rechnen lernen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Wenn ich mit so einer Haltung da reingehe, mit einem Vertrauen, weil ich weiß, Kinder lernen gerne. Und wenn Kinder nicht gerne lernen, dann ist etwas im Umfeld. Also ich würde das einfach mal so umkehren. Und es ist ja nicht so, dass Rechnen lernen falsch ist. Rechnen lernen ist doch toll. Ich finde Zahlen, ich mochte als Kind Zahlen immer unheimlich gern. Also es waren so meine Freunde, ja. Das war für mich eine Orientierung. Und Schreiben lernen ist doch großartig, weil dann kann ich etwas beherrschen, ich kann mir was erarbeiten. Und vielleicht ist es eben da einfach nur nochmal zu schauen, ich lerne nicht dafür, dass ich in der Schule eine 1 habe, sondern ich lerne einfach zu lesen, damit ich mal gucke, was sind denn da in den Nachrichten? Was ist denn da auf dem Plakat? Was wollen mir die Erwachsenen eigentlich erzählen? Ich kann das ja selbst vielleicht nochmal anders verstehen. Also eher als Werkzeuge zur Selbstermächtigung. Ja, also dieses Lernen, diese Lernziele einfach ein Stück weit verschieben und sagen, alles, was du lernst, das lernst du nicht für die Oma, das lernst du nicht für den Opa und das lernst du nicht für die Schule, sondern du lernst das, damit du deine Strategien entwickeln kannst, damit du das machen kannst, womit du dann ein sinnhaftes Leben führen kannst. Und es ist ja auch nicht, ich finde auch nicht richtig zu sagen, oh, was, ist das anstrengend, oh, ist die Lehrerin ungerecht, oh, ist der Lehrer ungerecht, oh, ist das gemein gewesen. Das finde ich, es geht nicht darum, den Kindern eine hindernisfreie, fehlerfreie Umwelt zu bauen, sondern es geht auch darum, Schule ist eben auch eine Schule des Lebens sozusagen, weil alle gehen in die Schule und es ist ein Abbild der Gesellschaft. Es ist ein Lernen auch für die verschiedenen Gruppen kennenzulernen, zu wissen, es ist nicht alles gerecht. Ja, meine Eltern tun ihr Bestes vielleicht, aber da ist es auch da in der Schule tun alle ihr Bestes und trotzdem ist es manchmal ungerecht. Und damit auch zurechtzukommen, ist ja auch einfach ein Lernen, finde ich. Und ich denke jedoch, dass die Kinder, wenn sie auch lernen, dass sie sich hinsetzen können und zeichnen können, dass sie vielleicht Musik hören können, dass sie vielleicht selbst was produzieren können, dass sie einfach nochmal einen anderen Raum für sich haben, mit diesen Strategien besser umzugehen, zu sagen, oh, jetzt bin ich da gekränkt worden, auch die Lehrerin oder der Lehrer meint, dass ich das nicht kann, aber nächstes Jahr kann ich das. Ja, wenn wir das schaffen, und das schaffen wir, wenn wir den Kindern einfach noch künstlerische Erfahrungen ermöglichen, wenn wir ihnen Räume öffnen, wo sie andere Erfahrungen haben, die nicht allein zweckorientiert sind.
Ich kann das gut nehmen, dass wir das schaffen, die positive Hinwendung, den Aufruf, dass wir das schaffen, wenn ich denke, ich bin ein mittelmäßig wohlhabender, mitteleuropäischer weißer Mann, wohne am Land in einem schönen kleinen Häuschen. Es gibt aber auch andere Realitäten in unserer Gesellschaft und ganz andere Schwellen in der Zugänglichkeit, gerade von den bleibt bei den ästhetischen Erfahrungen, also bei der Möglichkeit, zumindest in der institutionalisierten Form, gerade in der Auseinandersetzung mit Kunst, Erfahrungen zu machen. Was ist deine Erfahrung jetzt im Umgang mit Kindern und Jugendlichen in der Vorbereitung eures Projektes mit diesen Unterschiedlichkeiten? Ist die Kunst gleich zugänglich für alle, egal wie sie aufwachsen, wo sie herkommen und welche sozialen Verhältnisse sie prägen?
Also es ist ja nicht so, dass es eine reine Kunst gibt, die irgendwo ist und die so ist, wie sie ist, sondern auch Kunst wird ja immer im Kontext wahrgenommen. Wenn ich jetzt Kunst in ein Museum reinhänge und in einem mit weißen Wänden, mit Sicherheitspersonal, mit Eintrittsgeld und so weiter, dann bestätige ich mit so einem Raum sicherlich diese unterschiedlichen Privilegien, die es gibt in der Gesellschaft. Ja, das heißt, dass so ein klassisches Museum, so wie es ist, Bildungsungerechtigkeiten vertiefen kann und Zugänge erschwert. Das heißt, genau diese Problematik noch vertieft. Wenn ich jedoch eher in Prozesse hineingehe und wenn ich zum Beispiel engagierte KünstlerInnen-Kollektive habe, die an Schulen gehen und die sagen, wir haben unheimliche Lust und Spaß, mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Kommt, lasst uns doch mal schauen, was können wir eigentlich in diesem Schulgebäude gemeinsam machen, was können wir hier verändern. Und wenn die KünstlerInnen dann mit den Kindern zusammen in künstlerischen Prozessen etwas erarbeiten, dann können schon Kinder gleichermaßen Zugänge erleben. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, in welchem Kontext setze ich Kunst und künstlerische Prozesse? Also ist ein künstlerischer Prozess natürlich auch, wenn ich eine klassische Führung erhalte. Da ist auch nichts dagegen zu sagen. Es ist auch extrem wichtig, finde ich, Zugang zu Wissen zu haben. Ja? Zu sagen, ich enthalte euch das nicht vor, ihr müsst immer alles schön selbst machen. Das ist auch nicht die Lösung. Es ist nur insgesamt das Framing wichtig. Ja, in welchem Kontext mache ich das? Schaffen wir Räume, in denen Kinder und Jugendliche hineinkommen, ohne erstmal 10 Regeln zu hören, indem sie nicht ständig unterstellt bekommen, na, ihr seid ja eh so wild, ihr macht ja eh alles kaputt. Oder ist es ein Raum, den sie betreten, wo ihnen Vertrauen entgegengebracht wird? Das macht schon mal ganz viel aus, wie sie dann auch die Kunst wahrnehmen können und dass sie die Kunst nicht nochmal als ausgrenzend erleben.
Die ästhetische Erfahrung, in den Himmel zu schauen und Wolken zu bewundern und sich zu erfreuen an der Form von Wolken oder vielleicht an Sternbildern, die kann jeder machen und die ist uns vielleicht irgendwie auch in die Wiege gelegt. Das ist eine ganz intuitive Sache. Gibt es für andere Dinge Fähigkeiten, die man braucht, gerade um sich diese unmittelbare Art, ästhetische Erfahrungen zu machen, dann auch ins Erwachsenenalter rüber zu retten? Also muss man Kinder auch ästhetisch erziehen hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, damit sie sich das bewahren können?
Ja, da gibt es natürlich schöne Zitate, die ich auch noch mal nachliefern könnte. Es ist so, dass die Wahrnehmung durch das, was wir täglich sehen, ja geschult wird. Ne? Wenn ich jetzt jeden Tag in einen grauen Raum komme, in dem ich graue Dinge sehe, dann ist meine Wahrnehmung sozusagen unterfordert. Ja, dann, das heißt, dass ich nicht die Gelegenheit erhalte, sie richtig zu schärfen, zu sensibilisieren. Wenn ich allerdings die Möglichkeit erhalte, meine Wahrnehmung zu sensibilisieren durch ganz unterschiedliche Eindrücke, künstlerische Eindrücke verschiedenster Art, dann kann ich von vornherein ganz komplex wahrnehmen. Ja, und das ist, also ich habe da zum Beispiel Beschreibungen von Jugendlichen, ne, die sagen, die können das auch schildern, dass sie sagen, ja, sie haben an einem Projekt teilgenommen, da ging es um Stadterkundungen. Und dass sie halt Beispiel erfahren haben, dass sie erstaunlicherweise, eigentlich dachten sie, das ist langweilig, dann haben sie es aber, sie haben Selbstführungen für erwachsene Besucher in einer Biennale gegeben und haben dadurch aber nochmal die eigene Wahrnehmung ihres Umfeldes sehr differenziert erlebt und haben das auch geschildert. Und das ist vielleicht auch so ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn künstlerische Prozesse ermöglicht werden. Das heißt, die Differenzierung der Wahrnehmung erfolgt eben genau durch differenziertes Wahrnehmen. Liegt es auf der Hand. Das heißt, wenn ich Kinder jeden Tag in einen Kunstlichtraum setze und sie auf eine Tafel blicken lasse, an dem jeden Tag mit weißer Kreide etwas angeschrieben wird, oder ein Whiteboard mit, was weiß ich, mit blauen Stiften, dann werden diese Kinder in ihrer Wahrnehmung einfach zu eindimensional bespielt, ne?
Ist das eine Entschuldigung. Wird das eine Aufgabe für euch sein, das zu ändern?
Wir hoffen, dass wir einen dritten Raum öffnen können, in dem Kinder wissen, dass sie da hingehen können, dass sie dort eingeladen sind zu anderen Erfahrungen und zu neuen Erfahrungen.
Ab wann kann man zu euch kommen?
Ab Juli 2024 sind unsere Tore offen.
Ja. Super. Ich würde es für mich jetzt einmal so lassen. Für mich ist das super. Unser Podcast dauert auch nur eine halbe Stunde und wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde gesprochen. Also das ist schon genug Material. Hast du noch was dir wichtig ist oder wo du denkst, das wäre mir jetzt wichtig, vielleicht kannst du es noch unterbringen oder das fehlt noch? Oder?
Du hast einfach sehr schöne Fragen gestellt, die einfach das mir ermöglicht haben, viel zu erzählen von den Dingen, die mir auch sehr am Herzen liegen und die auch für das Kinderkunstlabor ganz zentral stehen. Ich würde vielleicht eher noch einmal die Aussage unterstreichen, Kinder werden unterschätzt. Also in der Gesellschaft, Kinder werden unterschätzt.
Du hast jetzt gesagt, Kinder werden unterschätzt. Warum werden Kinder unterschätzt?
Weil sie nicht als Personen wahrgenommen werden, ne? Sondern sie werden als etwas Unfertiges wahrgenommen im Kontext der Eltern. Und sie werden nicht als eigenständige Personen mit Rechten wahrgenommen. Da fängt es schon mal an. Also das ist auch nochmal eine politisch-demokratischer Aspekt, der da auch reinspielt. Aber psychologisch kommt es auf dieser Ebene auch nochmal dazu, dass Kinder nicht ernst genommen werden in ihren Urteilen. Dass Kinder oft Sachen wahrnehmen, schneller als Erwachsene durch ihre Intuition und dass ihre Stimme nicht gehört wird. Und deswegen möchte ich das nochmal unterstreichen, Kinder werden unterschätzt. So.
Was kann ich als Elternteil, was kann ich als erwachsener Mensch dazu beitragen, dass Kinder weniger unterschätzt werden?
Ich denke, das fängt im Alltag an. Also aufmerksam zu sein, auf Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zu achten, wenn ein Kind Fragen stellt, immer darauf zu antworten. Und nicht eben dieses Belehrende einzunehmen, sondern eher dieses Fragende und dieses Wahrnehmende einzunehmen gegenüber Kindern. Diese Neugierde und Freude im Zusammensein mit Kindern wachzuhalten und Kinder nicht als Störung zu empfinden. Denn das, was unsere Gesellschaft bei all den Vorteilen, die sie für manche privilegierten Gruppen ja auch bringt, auch mit sich bringt, ist, dass das Funktionalisieren im Vordergrund steht und dass Kinder und auch alte Menschen daher oft als Störenfriede empfunden werden. Das fängt im Zug an. Und ich glaube, da ist so diese persönliche Arbeit erforderlich, das zu umarmen und zu sagen, oh, da ist ein Kind, ich höre ein Kind. Ist das nicht was Wunderbares? Wann hören wir Kinder? Wir hören fast keine Kinder mehr im Alltag, ne? Also diese Sachen. Und eben bei den eigenen Kindern ist es sehr schwierig, weil ja oft die Distanz fehlt. Das weiß ich von mir selbst. Ja, das ist dann immer noch da, glaube ich, ist es sehr gut, in einem Freundinnenkontext zu sein, sich auszutauschen mit anderen Eltern, vielleicht auch Wahrnehmungen von anderen Familien nochmal für das eigene zu übertragen und sehr kritisch mit sich zu sein und am Ende des Abends immer zu fragen, wo hatte ich eigentlich ein komisches Gefühl? Und ich glaube, so ein komisches Gefühl, wenn so ein bisschen, das führt schon zu den Fehlern und dann ist vielleicht der nächste Schritt zu sagen, ja, wenn ich in meinem Leben keine Fehler machen will, sollte ich vielleicht keine Kinder bekommen. Also ich sage das auch so krass, weil Kinder großzuziehen in dieser Welt, heißt es automatisch auch Fehler zu machen, immer. Ne? Weil wir ja nie die ganze Übersicht haben, weil wir immer in einer Ecke sind, nicht den Überblick haben, verstrickt sind in vielleicht eigene Erziehungsmuster, Sozialisation nicht selbst reflektiert haben. Ich rede jetzt über mich. Ne? Und da zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, bitte entschuldige, diese Haltung, wenn wir das haben, ich glaube, das würde den Kindern auch sehr helfen.
Womit wir wieder beim Scheitern wären.
Genau.
Hm? Super, das ist gut, ja, Kinder soll man nicht unterschätzen, das ist gut. Was mir jetzt eingefallen ist, als du das gesagt hast, ist, dass das Unterschätzen ja eigentlich zwei Dimensionen hat. Das eine ist die für uns umgangssprachlich übliche, dass wir jemandem etwas nicht zutrauen. Es ist aber auch die Wertschätzung drinnen versteckt, die man jemandem entgegenbringt. Also dieses Schätzen und Lieben und also eben ihnen auch zu wenig Wertschätzung in ihrer Meinung entgegenbringen. Und da sind wir auch wieder bei eurem Beiräten und bei der Möglichkeit mitzubestimmen, weil das ist auch eine Form der Wertschätzung dann in dem Fall, oder?
Also. Genau so, das ist eine Wertschätzung und das ist ja das, was die Kinder auch reflektieren und was sie uns auch spiegeln, dass sie sagen, dass ich da gehört werde. Das ist für mich etwas, was ich sonst in meinem Leben so nicht erfahre. Dass es da einen Raum gibt, sie sagen da nicht dritter Raum, aber dass es ein Haus gibt, in dem es nicht so viel in dem es keine Streitereien gibt, die Kinder wünschen sich so einen Raum, ohne Streit, ohne Rassismus, das formulieren sie selbst. Und das deutet schon darauf hin, dass es sehr gut ist, einen dritten Raum zu haben, der den Kindern gewidmet ist, der aber auch mit Kindern gestaltet wird.
Du hast jetzt Rassismus angesprochen. Kulturelle Identität ist ein großes Thema in der öffentlichen Diskussion, wird immer wieder bedient und auch politisch bedient. Wenn man mit Kindern arbeitet, in einem kulturellen Bereich, im engeren Wortsinn, spielt dann die Sozialisierung der Kinder in einer bestimmten gesellschaftlichen Kultur eine große Rolle, wenn es um Kunst geht?
Das ist sehr davon abhängig, wer mit den Kindern das macht. Also auch da ist es ja so, dass vielleicht oft ein Team, das vorwiegend weiß ist, mit Privilegien ausgestattet ist, das umsetzt mit einer bestimmten Brille, die nicht reflektiert wird. Und auch da müssen wir natürlich dran arbeiten und sagen, wir wollen, zum einen wollen wir lernen, wollen unsere Privilegien reflektieren. Es ist ja einfach zu sagen, wir sind gegen Rassismus. Das aber wirklich umzusetzen und mit den eigenen internalisierten Rassismen umzugehen, die durch eine Sozialisation im deutschsprachigen Raum per se einfach da sind, ja, und die niemals wirklich ausgesprochen werden aus Schuld, aus Schamgefühlen. Das ist eine ganz zentrale Arbeit, in der wir auch sind. Und das kann nur gelingen, wenn wir in unserem Team einfach unterschiedliche Personen, unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Sprachhintergründe aktiv mit für eine Zusammenarbeit gewinnen können. An dem Punkt sind wir auch gerade. Weil ansonsten ergibt das auch ein schiefes Bild. Denn eine Stadt wie St. Pölten ist eine Stadt mit sehr unterschiedlichen sprachlichen Hintergründen. Es gibt eben nicht nur alteingesessene Familien. Und das in einer demokratischen Form auch zu entwickeln, erfordert auch beim Team eine Vielstimmigkeit. Und was da die kulturellen Identitäten anbelangt, ja, bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ausschließlich eine rein konstruktivistische Haltung habe. Das heißt, dass ich sage, alle Identität entsteht durch das, was wir in der Sozialisation mit uns bringen. Ich wage aber das zu behaupten, das habe ich in vielen Projekten erlebt, dass es gelingen kann, in einem künstlerischen Projekt neue Identitäten zu entwickeln. Also das heißt, dass vielleicht Jugendliche, die im Unterricht gelernt haben, dass sie schlecht in Kunst sind und diese Identität haben, sie sagen, ja, das ist ja eh nicht so meins und ich komme ja eher daher und das ist ja so deutsch und so, weiß ich nicht, dass sie dann aber in einem Projekt was ganz anderes erleben und dann rauskommen und sagen, Kunst 1, ne? Super, kann ich. Ja, und das kann schon gelingen in der intensiven Arbeit, die ist aber auch abhängig von der personellen Besetzung, die ist abhängig auch davon, wie stark es reflektiert wird von denjenigen, die diese Projekte durchführen. Und es ist ein bisschen wie vielleicht auch im Sportunterricht. Kunst und Sport, das sind zwei Fächer in der Schule, die können sehr viel Positives bewirken. Sie können aber auch sehr viel Negatives bewirken, weil sie können in Kindern Schamgefühle auslösen. Sie können in Kindern vielleicht auch das Gefühl erzeugen, dass sie das alles gar nicht können und für immer Zugänge verbauen. Umso wichtiger ist es, genau das zu reflektieren.